Wenn ich König wäre oder wenn ich Königin wäre. Diese Frage oder beziehungsweise eine Schreibaufgabe wurde an 5. und 6. Klässler in einer Schule in der Schweiz gegeben vor ein paar Jahren. Internet macht es möglich, Pastor in Jena konnte das finden, in seine Predigt integrieren. Und ich fand es ganz interessant, was manche da geschrieben haben. Ich habe die für mich ein bisschen unter Rubriken gestellt, wie sie politisch einzuordnen wären, zum Beispiel zum Gesundheitswesen, würde ich sagen, schreibt einer, ich als König würde in der ganzen Welt Lockdown machen, damit endlich Corona verschwindet. Zum Schulwesen, ich als König würde ich Hausaufgaben abschaffen und machen, dass an allen Schultagen erst um 9 Uhr Schule wäre. Zum Sozialwesen. Wenn ich Königin wäre, würde ich diese Welt besser machen. Für unsere Schule würde ich neue Ping-Pong-Schläger kaufen. Und diese letzte, ich weiß nicht, das kann eigentlich nur als Königswesen einsortiert werden, denke ich. Wenn ich König wäre, würde ich erstmal ausschlafen. Dann würde ich königlich frühstücken. Das heißt mit Buffet. Und das jeden Tag. Ja, letzte Woche habe ich mit dieser Reihe angefangen, Lügen, die wir glauben. Und wir hatten mit der Lüge begonnen, andere haben mich glücklich zu machen. Und ich habe euch der Wahrheit zugemutet, nein, es ist nicht die Aufgabe von anderen, dich glücklich zu machen. Ich habe der Gemeinde auch der biblischen Wahrheit zugemutet, es ist nicht Gottes höchstes Ziel für dich, dass du immer und zu jeder Zeit glücklich bist. Sein Ziel für dich ist vor allem, dass du seinem Sohn ähnlicher wirst. Heute dann geht es um die nächste Lüge, ein verwandtes Thema, könnte man sagen. Ich bin der König, beziehungsweise ich bin die Königin. Zugegeben, man kann im Internet stöbern und Verschiedenstes finden, wo Leute da gesagt haben, was sie machen würden, wenn sie König, wenn sie Königin wären. Und es ist längst nicht alles nur Selbstsüchtiges, dann würde ich das und das machen, sondern viel Soziales, viel gut Gemeintes dabei, wo Menschen wirklich ein Herz dafür haben, die Welt zu verbessern, aber auch reichlich, oh, wenn ich dann König wäre, dann würde es mir richtig gut gefallen. Aber ich denke, es ist auch interessant und vielleicht hilfreich an dieser Stelle, kurz zu schauen, wie zwei Könige der Geschichte agiert haben. Der erste davon, den ich ansprechen möchte, ist der Herodes der Große. Das ist der Herodes, der König war über Palästina, als Jesus geboren wurde. Also wir kennen dann auch manches von ihm aus den biblischen Berichten. Zum Beispiel im Kapitel 2 vom Matthäus-Evangelium lesen wir, wie die Sterndeuter nach Jerusalem gekommen sind. Nun, sie hatten die Zeichen am Himmel gesehen und gedeutet. Und die sind dann nach Israel gegangen. Und wenn man einen König sucht, wo geht man hin? Man geht in die Hauptstadt, man geht in den Palast. Und die haben praktisch bei Herodes angeklopft, haben gefragt, wo ist der neugeborene König der Juden? Und in Matthäus Kapitel 2, Vers 3 heißt es, und Herodes erschrak und ganz Jerusalem mit ihm. Herodes erschrak, weil er paranoid war. Er hatte ständig Angst, dass irgendjemand an seinem Stuhl sägen wollte und er hat schnellstens dafür gesorgt, dass diese Leute einen Kopf kleiner gemacht wurden. Und das ist inklusive ein paar Frauen von ihm, also ein paar von den Frauen, die er geheiratet hat, und auch ein paar seiner Söhne. Also der Mann konnte wirklich absolut gnadenlos sein. Dann kann man es sich denken, wenn die Sterndeuter da ankommen und fragen, wo ist der neugeborene König der Juden, dass er, was? Diesen Titel wollte er für sich beanspruchen, es soll hier einen neuen geben? Das geht ja gar nicht. Und Wir wissen von dem weiteren Bericht von dem Kindermord zu Bethlehem. Weil, wenn es möglicherweise einen neuen König gibt, muss der getötet werden. Es ist uns auch historisch aus anderen Quellen überliefert, als Herodes auf sein Sterbebett lag und wusste, dass seine Zeit zu Ende geht, hatte angeordnet, dass alle vornehmen Menschen von Jerusalem eingesammelt ins Gefängnis gesteckt werden. Und nachdem Herodes gestorben ist, sollten diese Menschen ermordet werden. Er wollte dafür sorgen, dass wenn er stirbt, dass Leute in Jerusalem weinen und klagen würden. Nun, glücklicherweise wurde diese Anordnung nicht ausgeführt, nachdem er verstorben ist. Aber man bekommt ein Gefühl dafür, wie dieser Mann, ja, sein Königsein gänzlich ausgenutzt hat, um seine eigene Macht zu sichern, um sich selbst groß zu machen. Noch einer, der sich selbst groß gemacht hat, obwohl die Geschichte, also wir gewöhnlich ihn für klein halten, der Napoleon. Eher vielleicht als Kaiser zu, der hier, ne? Eigentlich war er gar nicht so klein für seine Zeit, er war völlig durchschnittliche Größe, aber das sei dahingestellt. Er war ein fantastischer Kriegsführer. Er wusste, wie man Kämpfe gewinnt. Hatte auch hier ganz in der Nähe eine Schlacht gewonnen und in ganz Europa. Aber dann kam sein Waterloo-Erlebnis, wo er besiegt wurde, wo er dann ins Exil geschickt wurde. Und es ist auch historisch überliefert, dass er im Nachdenken und Reden mit Menschen, die mit ihm im Exil waren, gesagt hat: Ich kenne die Menschen und ich sage euch, dass Jesus Christus kein gewöhnlicher Mensch ist. Zwischen ihm und jeder anderen Person in der Welt gibt es überhaupt keinen Vergleich. Alexander, Cäsar, Karl der Große und ich haben Reiche gegründet. Aber worauf beruhten die Schöpfung unseres Genies? Auf Gewalt. Jesus Christus gründete sein Reich auf der Liebe. Und zu dieser Stunde würden Millionen Menschen für ihn sterben. Einer, der tatsächlich fähig war, zu lernen, zu erkennen, was wichtig ist. Einer, der ganz oben war, der König war, aber es nicht mehr war. Und wie sind wir als Könige, Königinnen in unserem eigenen Reich? Zugegeben, kaum einer von uns würde sagen, andere haben mich glücklich zu machen. Und kaum einer von uns würde das so sagen, ich bin der König, ich bin die Königin. Aber wie leben wir? Wie gehen wir mit anderen Menschen in Beziehung um? Das ist die Frage, die dem, was wir nicht unbedingt über die Lippen bringen, aber was in unseren Herzen steckt, dann zutage trägt. Was haben wir für Erwartungen, gerade in einer Partnerschaft oder in unserer Familie? Ich habe von einem Fall gelesen, das habe ich aus einem Buch gelesen, wo der Autor das selber erlebt hat. Und er hat es in seinem Buch dann wiedergegeben. Ich finde, es ist ein gutes Beispiel für das, wovon wir heute sprechen. Also eine Frau namens Melanie ruft ihren Mann Peter auf der Arbeit an und sagt, ich weiß, dass du gerade auf der Arbeit bist, aber kannst du die Kinder heute Nachmittag von der Schule abholen? Melanie, ich kann die Kinder nicht um 15 Uhr nach der Schule abholen. Ich habe da einen Termin mit meinem Chef. Naja, sagt Melanie, ich habe auch keine Zeit und ich habe sie schließlich heute früh zur Schule gebracht. Melanie, das ist doch deine Aufgabe. Ich habe nichts dagegen, dir zu helfen, aber du tust so, als würde ich es dir schulden. Aber so verhältst du dich auch, wenn du von der Arbeit kommst. Du scheinst zu glauben, wenn du nach Hause kommst, dass ich es dir schulde, das Essen auf dem Tisch zu haben, das Haus aufgeräumt zu haben und mich auch noch um die Kinder zu kümmern. Nachdem ich den ganzen Tag hart gearbeitet habe, erwarte ich auch, dass du deine Aufgaben erledigt haben sollst. In diesem kurzen Gespräch merkt man, dass Peter und Melanie jeweils nicht nur Erwartungen aneinander haben, sondern Forderungen aneinander stellen. Sie haben die Erwartungen, die Forderungen, Der andere hat meine Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen. Aber was ist das Problem dann mit dieser Haltung, dass der andere meine Wünsche oder Bedürfnisse zu erfüllen hat? Also, es gibt zwei Möglichkeiten, wie Menschen darauf reagieren können. Erstens, sie können unsere Erwartungen und Forderungen erfüllen. Aber wenn das Forderungen sind, Sachen sind, die uns schulden, dann ist es doch eine Selbstverständlichkeit, dass sie das zu tun haben. Und es gibt überhaupt keinen Grund für Dankbarkeit oder Zuneigung. Aber wie ist das dann? Kehren wir die Sache um. Wie geht es dir, wenn dein Partner, deine Eltern, deine Kinder etwas alles von dir selbstverständlich hinnehmen? Ja, natürlich machen sie das. Das ist doch ihre Aufgabe. Wir fühlen uns vernachlässigt. Wir fühlen uns erniedrigt, wenn sie das alles als einfach selbstverständlich hinnehmen. Die andere Möglichkeit ist, die Person erfüllt unsere Erwartungen nicht. Die erfüllen unsere Forderungen nicht. Dann werden wir sauer, weil die andere Person ihre Schuldigkeit an uns nicht nachgekommen ist. Wir werden schnippisch und suchen oft Möglichkeiten, es ihnen heimzuzahlen. Wie du mir, so ich dir. Ich habe schon oft Gespräche geführt mit Menschen, die in Beziehungskrisen steckten. Und schon so oft gehört, dass sie gesagt haben, ja, ich habe alles für ihn, ich habe alles für sie getan. Ich habe das und das und das getan. Die können doch ein bisschen mehr Respekt zeigen. Die können mir doch ein bisschen mehr die Last abnehmen. Die können doch häufiger mit mir Sex haben. Wo hört diese Spirale auf? Meist in einer absoluten Misere für alle Parteien. Aber wenn es eine Lüge ist, dass die anderen mir das schulden, beziehungsweise wenn es eine Lüge ist, dass ich der König bin oder die Königin, was ist dann die Wahrheit? Die Wahrheit ist, kein Mensch schuldet dir was. Mag verrückt klingen, es ist aber die Wahrheit. Kein Mensch schuldet dir was. Nun muss kleine Einschränkung an der Stelle machen, wenn du einen Arbeitsvertrag hast und du machst deine Arbeit, dann schuldet dein Arbeitgeber dir dein Gehalt. Das ist insofern richtig. Allerdings, das ist eben ein Vertragsverhältnis. Wenn du in einer Wohnung wohnst und einen Mietvertrag für die Wohnung hast, dann hast du die Miete zu bezahlen. Beziehungsweise, wenn du eine Hypothek hast, hast du die Hausrate zu zahlen. Aber das sind alles Vertragsverhältnisse. Das sind nicht Beziehungen. Wir reden hier von Beziehungen zwischen Menschen. Partner, Kinder, Eltern, Freunde, Gemeindefamilie. Wir reden von Beziehungen und Umgang miteinander. Und da ist es die knallharte und schwere Wahrheit. Keiner schuldet dir was. Nun, wir wollen auf die Barrikaden gehen und sagen, das kann nicht sein. Natürlich schulden sie mir dies und jenes. Aber was ist daran beziehungsorientiert, wenn wir sagen, dass jemand uns etwas in der Beziehung schuldet? Dann ist es ein Vertragsverhältnis und keine Beziehung. Aber wenn wir es lernen, beziehungsorientiert zu denken und zu leben, werden wir merken, dass wir uns ganz anders verhalten können und sollen. Und wieder finden wir das nachahmenswerte Beispiel. Das ist Jesus. In der Bibelstunde zurzeit behandeln wir den Philipperbrief und wir sind an sich schon durch Kapitel 2 durch, aber diese Christushymne, was wir in diesem Kapitel 2 finden, ist eine Stelle, worum es sich alles dreht in diesem Brief, wo wir immer wieder zurückkommen. Und auch an dieser Stelle ist diese Hymne, die wir in Philipper 2 finden, so hilfreich, unsere Augen auf das zu orientieren, was wirklich nachahmenswert ist, was gut ist. Ich lese aus Philipper 2 die Verse 5 bis 11. Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und dem Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihr Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Von Jesus lernen. Er ist der Höchste von allen, aber hielt nicht daran fest, sondern er erniedrigte sich. Klingt für mich nicht so einladend. Ich will mich nicht erniedrigen. Ich will lieber der König sein. Aber der König der Könige hielt nicht daran fest. Und er erniedrigte sich und diente. Jesus selber hat sehr viel von dieser Dynamik gesprochen. Ich lese ein paar ganz kurze Verse davon. Matthäus 20, Vers 16. So werden die Letzten Erste sein und die Ersten Letzte. Oder Matthäus 18, Vers 4. Wer sich so klein macht wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der Größte. Und Markus Kapitel 10, Vers 45. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Und der König der Könige sagt uns, mach es mir nach und werde Diener. Was würde in deinen Beziehungen passieren, wenn du es dir vornimmst, Jesus ähnlicher zu werden? Wie würde sich die Beziehung zu deinem Ehepartner ändern, wenn du mehr Wertschätzung zeigen würdest, wenn du häufiger Danke sagen würdest? Aber es ist natürlich nicht nur auf eine Ehebeziehung zu beschränken. Kinder, Eltern, Freunde, Geschwister, all unsere Beziehungen sollen geleitet werden durch das, was Christus uns gelehrt hat. Nun, manche würden an dieser Stelle die Einwand bringen, aber was ist mit einer missbräuchlichen Beziehung? Selbstverständlich sind wir nicht dazu aufgerufen, uns missbrauchen zu lassen. Wenn es um körperliche Gewalt geht, psychischen Terror, ständige Beschimpfungen, wir sind nicht aufgefordert, diese einfach hinzunehmen. Allerdings müssen wir auch immer wirklich sehr vorsichtig sein, was wir als Gewalt bezeichnen. Denn wenn wir einfach nicht dienen wollen, können wir dem anderen nicht einfach ohne weiteres als gewalttätig abtun. Wenn wir meinen, nicht das zu bekommen, was uns zusteht, wenn wir meinen, nicht genug Zuwendung zu bekommen, ist das nicht automatisch Missbrauch. Aber in einer Beziehung schulden wir einander nichts, sondern wir dienen aus Liebe. In Christus haben wir das ultimative Beispiel, wie das aussieht. Und wir merken immer wieder, dass wir diesem Beispiel nicht gerecht werden. Ja, auch mir ist das schmerzhaft bewusst. Aber auch an dieser Stelle bietet Jesus uns immer wieder einen Neubeginn an. Und ein wichtiger Aspekt von diesem Neubeginn ist, dass wir anderen um Vergebung bitten können, wenn wir sie verletzt haben. Und dass wir vergeben können. Dass wir vergeben sollen, ist etwas, was in der Bibel auch immer wieder unmissverständlich klar gemacht wird. Aber in Jesus, durch seine Kraft, werden wir in die Lage versetzt, um vergeben zu können. In frommen Kreisen reden wir immer wieder von Buße und Umkehr. Diese sind zwei so wichtige Worte, die viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Aber ein Teil des Problems ist eben, dass wir so tun, als wären Buße und Umkehr, also wo wir unsere Schuld bekennen und sagen, wir wollen uns ändern, das kommt mit der Bekehrung. Wenn wir uns erst zu Jesus bekennen, wenn wir uns erst vornehmen, Jesus nachzufolgen, dann tun wir Buße und wir kehren um. Und damit ist erledigt. Wir haben schon einmal umgekehrt, reicht doch, oder? Nein, die müssen ein Teil unseres Lebensstils sein. Die müssen ein Teil unseres Seins sein. Ich kann es euch sagen, ich bin schon eine ganze Weile auf diesem Weg mit Jesus. Aber ich merke immer und immer wieder, dass ich Buße tun muss. Dass ich Jesus verletze, dass ich die Menschen um mich herum verletze. Buße und Umkehr sind immer und immer wieder notwendig und von unsagbarem Wert. Also nicht einmal und fertig, sondern ein Teil unseres Lebens, um Jesus näher zu kommen. Und jedes Mal wieder, wenn wir stolpern, wenn wir hinfallen, wenn wir es nicht so geschafft haben, wie wir es uns vorgenommen haben, Jesus steht da, streckt uns die Hand entgegen und sagt, steh auf. Gehen wir gemeinsam weiter. Ich schenke dir einen Neubeginn. Was für eine tiefe Gnade ist das. Aber wir sollen von ihm auch lernen. Die anderen Menschen um uns herum, die schulden uns nicht die Zuwendung und Aufmerksamkeit, die wir immer wieder haben wollen. Sondern wenn wir das bekommen, ist das ein Geschenk. Genau wie es ein Geschenk ist, dass Jesus mir immer wieder die Hand entgegenstreckt und mir einen Neubeginn schenkt. Und er fordert uns auf, von ihm zu lernen, dass wir den anderen eben auch Zuwendung, Liebe und Aufmerksamkeit geben. Nicht auf, dass sie in unserer Schuld stehen, sondern weil wir es von ihm geschenkt bekommen haben. Wir können von Jesus lernen. Wir sollen von Jesus lernen. Weil das heißt, lernen, wie man wirklich lebt. Und wer soll es besser wissen als der Erfinder des Lebens? Als der Geber des neuen Lebens? Also falle bitte nicht auf die Lüge ein, dass du der König bist, dass du die Königin bist, wem alle anderen etwas schulden. Es ist nicht wahr. Und dieser Lüge Glauben zu schenken, wird deine Beziehungen zerstören. Aber der König der Könige hat dir vorgelebt, wie wahre Größe aussieht. Und er lädt dich jeden Tag wieder ein, die lebensverändernde und beziehungsbelebende Kraft des Dienstes zu entdecken. Stell ihn in den Mittelpunkt deines Lebens und er wird dich mit seiner Kraft zur Erneuerung überwältigen. Amen. Wir wollen zum Segensgebet aufstehen. Ja, Herr, immer wieder will ich schreien, ich will der Mittelpunkt sein, ich will der König sein. Und doch weiß ich, dass das in eine Sackgasse führt, die mich und alle um mich herum unglücklich macht. danke dir, Herr, dass du es uns vorgelebt hast, wie wir leben sollen. Aber du siehst, Herr, auch wie wir damit hadern, unsere Schwierigkeiten haben, deinem Beispiel zu folgen. Und Herr, wir möchten das alles vor dich hinlegen und nochmal um Vergebung bitten und um deine Gnade bitten. Herr, dass du uns erneuerst und dass du uns neues Leben nochmal schenkst. Und so, Herr, bitte ich dich, geh du mit uns in diesen Tag. Geh du mit uns in diese Woche. Herr, geh du mit uns in allen Begegnungen mit anderen Menschen. Leite du unsere Gedanken und unser Sinn, dass wir dir Ehre geben, dass dein Licht unser Weg erhält, dass dein Geist unsere Herzen erneuert. So segne, behüte und bewahre uns Gott, der Allmächtige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche allen noch einen gesegneten Sonntag, eine wunderbare Woche und bitte, dass wir vielleicht auch noch die Fenster nochmal aufreißen.